Direkt aus Europa, Nummer 395, Seite B.
Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Am Mikrofon begrüßt Sie Joachim Schall. Irmela Hijia Kirschnereit ist Japanologin, Professorin für japanische Sprache und Literatur. 8 Jahre hat sie das Deutsche Institut für Japanstudien geleitet. Willkommen zu den Zwischentönen, Frau Hijia Kirschnereit.
Guten Tag. Ich habe schon meinen Kulturschock, wenn ich aus Japan wieder hierher nach Berlin zurückkomme. Im Vergleich zu dem doch sehr viel stärkeren Aufeinander Rücksicht nehmen, das man in Japan halt einfach gelernt hat von der Sozialisation. Und das funktioniert einfach auch immer noch. Insofern kann man natürlich sagen, zum Beispiel, dass die Japaner noch deutlich höflicher sind, obwohl es auch auf die Situation ankommt. Es gibt auch in Japan natürlich unhöfliche Leute und ich habe auch da große Unhöflichkeit erlebt. In den 1970er Jahren begann dann ja erst dieser gewaltige Aufstieg Japans auch international zu dieser überragenden Wirtschafts- und Finanzmacht. Und zunehmend wurde Japan dann auch als Konkurrent wahrgenommen. Davor war Japan wirklich eher dieses exotische, kunstsinnige Land. Und wahrscheinlich habe ich mich eher dahin hingezogen gefühlt. Es war von japanischer Seite zunächst auch sehr ungewöhnlich, dass diese Universität, die staatliche Hitotsubashi-Universität, die mich 1984 berufen hat, dass die ausgerechnet eine Ausländerin für japanische Literatur jetzt anheuert. Ja. Und das habe ich dann den Studierenden auch angemerkt. Mehr als 80% Männer. Und die saßen damals in meinen Vorlesungen dann auch mit dem Tonbandgerät und haben das aufgenommen. Ich vermute, sie wollten das dann auch ihren Freunden zeigen. Guck mal, was die uns da erzählt.
Frau Hijia Kirschnereit, neben Ihren wissenschaftlichen Arbeiten haben Sie über 30 Bände der japanischen Bibliothek im Inselverlag herausgegeben, zahlreiche literarische Werke selbst übersetzt. Sie haben mal beschrieben, welch großer Aufwand für die erwähnte japanische Bibliothek notwendig war. Da wurden bis zu 3 Probeübersetzungen in Auftrag gegeben.
Da waren Verlag und ich halt von den ersten Probeübersetzungen noch nicht überzeugt, dass das dann den Klang hat oder die Wirkung, die es annähernd so ähnlich hat wie im Original. Darauf kommt's ja an. Man muss dann zum Teil mit ganz anderen Mitteln arbeiten, aber das ist ganz klar, dass man da zuerst mal probieren muss, bis man jemanden findet, dem das dann auch liegt, der das so rüberbringen kann mit seinen Möglichkeiten. Es geht ja immer darum, dann in die eigene Sprache zu übersetzen. Es ist schon so, dass in Japan ein großes Misstrauen gegenüber dem Sprechen der Sprache auch spürbar ist. Dieses Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Dieses Sprichwort haben wir natürlich auch. Aber es ist in Japan relativ ausgeprägt die Vorstellung, dass man eigentlich mit Sprache das Entscheidende doch nicht sagen kann. Dass Sprache nur ein sehr begrenztes Mittel der Kommunikation ist. Viele Dinge, von denen wir, die wir auch brauchen als Erläuterung, die sind im Text nicht angegeben. Die muss man dann sehr behutsam, ohne allzu geschwätzig zu werden, irgendwie nachliefern, damit die Leserinnen und Leser dem Text folgen können.
Beim Stichwort Übersetzung sind wir bei einem Lebenswerk von Ihnen, kann man tatsächlich sagen, nämlich beim großen japanisch-deutschen Wörterbuch, das Sie mit Kollegen, glaube ich, in die Welt gesetzt, initiiert haben und jetzt betreiben, ein Riesenunterfangen, muss man es wohl nennen, das erste umfassende Wörterbuch seit 1937. Es gibt bislang nur den ersten Band von A bis I, der hat aber schon 2544 Seiten mit 46.500 Stichwörtern, also nur der erste Band, 3 sollen es insgesamt werden. Was ist das Spezielle an diesem Großwerk?
Ja, das Erste ist, dass es überhaupt das erste Großwörterbuch ist, das von der deutschen Seite nicht nur, also auch für deutsche Benutzer erstellt wurde. Es ist ja so, die Japaner haben vor allen Dingen die Fremdsprachen für sich natürlich erschlossen, also das Deutsche zum Japanischen hin. So macht man das ja auch. dass man die Fremdsprache zu sich hin erschließt. Und weil sie halt in den letzten 150 Jahren so intensiv westliches Wissen auch aufnahmen, haben sie natürlich auch umgekehrt die Wörterbücher, also sprich Englisch, nicht nur Englisch-Japanisch, sondern Japanisch-Englisch erstellt. Aber für deutsche Muttersprachler und vom Deutschen her das Japanische zu erschließen, das haben wir zum ersten Mal mit dieser Konsequenz, mit dieser Systematik versucht. Wir brauchen vor allen Dingen auch ein Wörterbuch, das nicht nur einfach Wort für Wort Entsprechungen hat, sondern uns den Kontext gibt, um zu zeigen, wie ein einzelnes Wort funktioniert. Oft nützt es gar nicht, wenn ich weiß, zum Beispiel dieses Verb Chigau heißt, es ist anders, anders sein. Aber wenn ich das vom Japanischen her, vom Kontext her sehe, dann muss ich wissen, dass Chigau manchmal eben auch einfach Nein heißen kann.
Das Unternehmen scheint jetzt gesichert zu sein. Wir werden also wirklich in, ich weiß nicht, in wie vielen Jahren wird der dritte Band vorliegen?
Ja, in gut 6-7 Jahren wird der hoffentlich vorliegen, wenn die Finanzierung dann auch bis zum Ende geht. Wir haben jetzt erstmal eine Finanzierung für die nächsten 3 Jahre.
Im nächsten Monat, Frau Kirschnereit, die hat sich ja die schlimmste Katastrophe, die Japan nach dem Zweiten Weltkrieg je erlebt hat. Sie waren damals gerade in Japan.
Ja.
Wie ich inzwischen weiß, haben sich nach ihrer Rückkehr öffentlich sehr geärgert über die deutschen Reaktionen und die Berichterstattung über das Unglück. Jetzt nach 2 Jahren, wie ist Ihr Eindruck?
Natürlich geht's zunächst auch darum, wirklich denjenigen aus der Region, die überleben und jetzt immer noch in provisorischen Unterkünften sind, eine Zukunft zu bieten. Und man kann natürlich sagen, es ist zwar viel passiert, es ist auch unendlich mühsam mit den Aufräumungsarbeiten, aber es hätte eigentlich noch schneller, intensiver passieren sollen. Da gibt es sicherlich alle möglichen Hindernisse, gerade auch was die Administration angeht, was aber auch vielleicht in der Region selber die Uneinigkeit darüber angeht, wie denn wieder aufgebaut werden soll.
Deutschlandradio Kultur. Die Nachrichten.
Um 13 Uhr. Nach jahrelangen Debatten hat die umstrittene Präimplantationsdiagnostik die letzte rechtliche Hürde genommen. Das Bundeskabinett ließ eine Verordnung mit den zentralen Details für die Gentests an Embryonen aus dem Reagenzglas passieren. Sie tritt jetzt nach 12 Monaten in Kraft. Bis dahin haben die Bundesländer Zeit, um die geplanten PID-Zentren aufzubauen. Außerdem billigten die Minister einen Bundeswehreinsatz in Westafrika.
Insgesamt will die Regierung bis zu 330 deutsche Soldaten nach Mali schicken.
Als Konsequenz aus dem Pferdefleischskandal hatten sich Verbraucherminister von Bund und Ländern gestern auf schärfere Kontrollen und ein Paket gegen Lebensmittelbetrug verständigt. Möglich sind unter anderem härtere Strafen. Heute wurde bekannt, dass weitere Spuren auch nach Deutschland führen.
Auch Nestlé muss jetzt Fertiggerichte vom Markt nehmen. In Tortellini und Cannelloni, des größten Lebensmittelkonzerns der Welt, wurde Pferdefleisch entdeckt. Die Nudelgerichte waren für Supermärkte in Italien und Spanien bestimmt. Das Fleisch kam allerdings aus einem Betrieb in Niedersachsen. Und beim Schweizer Ableger, der Discountkette Lidl, wurden ebenfalls Nudelgerichte aus den Kühlregalen geräumt. Hier kam das Hackfleisch offenbar aus Nordrhein-Westfalen.
Das Wetter. Die Höchstwerte liegen zwischen 0 und plus 6 Grad. Die Aussichten, morgen schneit es bei starker Bewölkung, vor allem im Nordosten, Osten und Richtung Alpen.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Die meisten Steuerhinterzieher, die meisten reuigen Steuerhinterzieher sitzen in Baden-Württemberg. Und was sagt der Schwabe dazu? Michael Brandt machte sich auf den Weg.
Einsatzbesprechung von Beamten des Hauptzollamts Ulm kurz vor einer Straßenkontrolle in Lindau am Bodensee.
Die baden-württembergischen Beamten werden gleich eine Durchgangsstraße von Österreich nach Deutschland sperren und sich unter anderem auf die Suche nach Bargeld machen, das aus der Schweiz über Österreich nach Deutschland kommt.
Ja, aufgrund der geografischen Situation hier im Bereich Lindau mit Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Deutschland ist es natürlich so, dass wir auch Feststellungen im Bargeldbereich haben, sprich, dass die Reisenden das Bargeld nicht anmelden, wozu sie aber im Normalfall verpflichtet werden.
Sagt Hagen Kohlbach, Sprecher des Hauptzollamts Ulm. Ab 10.000 Euro muss mitgeführtes Bargeld angemeldet werden. Und wenn der Betrag höher ist, steht zumindest der Verdacht im Raum, dass es sich um unversteuertes Geld, sprich um Schwarzgeld, handelt.
Ja, wir können ganz grundsätzlich sagen, im Jahr haben wir so zwischen 50 und 100 Aufgriffe im Bereich nicht angemeldeten Bargelds. Anhaltspunkte auf Auslandsvermögen nochmal etwa 150 bis 200 Hinweise im Jahr. Bei einer größer angelegten Aktion kann es gut sein, dass wir dort Unregelmäßigkeiten feststellen. Es kann aber auch sein, dass wir nichts feststellen.
Hinweise auf Auslandsvermögen sind zum Beispiel Kontoauszüge, Wertpapiere, Depotauszüge, Verträge oder andere schriftliche Aufzeichnungen. Viel Arbeit also für den Zoll. Und ihr Job ist nur der erste Schritt. Denn er leitet seine Hinweise an die Finanzverwaltung weiter. Und die muss feststellen, ob sich hinter zu viel Bargeld oder Auslandskonten Schwarzgeld und Steuerhinterziehung verbirgt. Wenn der Zoll Hinweise auf Schwarzgeld findet, bedeutet das für die Steuerhinterzieher erstens in der Regel ein Strafverfahren. Zweitens müssen sie die hinterzogenen Steuern nachzahlen. Die Arbeit der Zöllner ist mühsam. Etwa 100 Treffer pro Jahr gibt es bei Kontrollen wie diesen in Lindau. Einfacher und viel effizienter sind für die Finanzbehörden der Kauf von sogenannten Steuer-CDs, mit denen die Behörden dann auf einen Schlag die Daten von tausenden potenziellen Steuerhinterziehern erhalten und gezielt nach ihnen fahnden können. Der Kauf der Steuer-CDs hat aber noch einen zweiten, aus Sicht der Finanzverwaltung positiven Effekt. Er führt zu massenhaft Selbstanzeigen beim Finanzamt. Das funktioniert so. Wenn Ermittlungsbehörden einen Steuersünder erwischen, muss er erstens seine Steuern nachzahlen. Zweitens muss er mit einem Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung rechnen. Wenn der Steuersünder sich aber selbst anzeigt, muss er zwar nachzahlen, das Strafverfahren fällt aber in der Regel weg. Wer also befürchtet, dass sein Name auf einer der Steuer-CDs sein könnte, wird sich schnellstmöglich selbst anzeigen, die Steuer nachzahlen und darauf setzen, dass es kein Strafverfahren gibt. Womit wir wieder in Baden-Württemberg wären. Denn hier liegt die Zahl dieser Selbstanzeigen am höchsten. Ausgerechnet bei den rechtschaffenen, sparsamen Schwaben, die man auf den ersten Blick mit vielem in Verbindung bringt, aber nicht mit Steuerhinterziehung. Aber es ist nur der erste Blick. Dieser Herr, der gerade einen Spaziergang vor dem Stuttgarter Neuen Schloss, dem Sitz des baden-württembergischen Finanzministeriums, macht, erklärt die hohe Zahl der Selbstanzeigen gerade mit der Rechtschaffenheit der Menschen im Südwesten.
Ja, es sind halt einfach anständige Menschen, Schwabe.
Anständig genug also, um die Steuern zu zahlen, bevor die Entdeckung als Steuerhinterzieher droht, aber dann doch nicht anständig genug, um die Steuern sofort und freiwillig zu zahlen.
Ja, man behauptet ja, Schwabe sei ein bisschen geizig und das ganze Geld am Finanzamt gebe, das ist nicht so erfreulich.
Und wenn das ganze Geld ans Finanzamt ginge, dann bliebe von dem Wohlstand im Südwesten ja am Ende kaum etwas übrig. Andere Spaziergänger sehen das anders.
Ich finde es unmöglich. Ehrlich gesagt, weil es jeder, also wir sind Beamte und wir kriegen unsere Steuern direkt abgezogen und alle ehrlichen Steuerzahler, die müssen sich ja irgendwo etwas seltsam vorkommen.
Eine üble Geschichte, diese Steuerhinterziehung. Der kleine Mann muss ja auch bezahlen und dann sagt man sich, warum die Großen nicht.
Aber davon abgesehen leuchtet es den Passanten ein, dass die Zahl der Selbstanzeigen und damit vermutlich auch die Zahl der Steuerhinterzieher in Baden-Württemberg besonders hoch ist.
Also ich bin zuerst mal sehr enttäuscht. Aber dass nun gerade Baden-Württemberg an der Spitze liegt, kann auch mit der Nähe zur Schweiz zusammenhängen. Und die anderen bringen ihr Geld irgendwo anders hin und halten nicht in die Schweiz.
Und wir haben es ja nicht weit. Die Schweiz ist unser Nachbar, ist auch Partner auf der politischen Ebene. Und da gibt es natürlich durchaus interessante Verbindungen. Und Geschäftsleute können das auch gerne nutzen, nicht zu allen möglichen Geschäften.
Aber natürlich spielt auch ein zweiter Aspekt eine Rolle. Den Menschen im Südwesten geht es wirtschaftlich besser als anderen im Lande. Und wo Geld ist, fallen Steuern an.
Ja, ich kann mir das insofern vorstellen, weil also mit Sicherheit unsere Wirtschaft ganz gut dasteht und sicher einige da sind, die sehr gut verdienen und die dann irgendwo gucken müssen, dass sie ihre Schäfchen ins Trockene bringen. Und das ist natürlich im Augenblick, im Moment, denke ich schon noch die Schweiz.
Das bestätigt am Ende auch der Chef der baden-württembergischen Finanzverwaltung, Finanzminister Nils Schmid.
Zum einen liegt es sicher an der Grenznähe, zum anderen aber auch an unserer starken Wirtschaftsstruktur. Wir haben eben in Baden-Württemberg überdurchschnittlich viele Wohlhabende, die dann in der Vergangenheit Geld in der Schweiz angelegt haben.
Was die Sache natürlich nicht besser macht. Aber eine gewisse Logik hat es dann eben doch. Denn geizig sein funktioniert nur, wenn man etwas hat. Und wenn man alles weggibt, hat man nichts mehr.
Ja, ja, eben. Das, weil ja, wenn Sie dem Finanzamt nichts geben, dann haben Sie eben.
Gleich hinter Baden-Württemberg folgt Nordrhein-Westfalen. Und der gemütliche Rheinländer, wird er da ungemütlich ob der vielen Hinterzieher in seinem Distrikt? Frank Überall setzt uns ins Bild.
Norbert Walter Borjans kommt aus Köln. Der Finanzminister von Nordrhein-Westfalen wurde kürzlich im Karneval auf zweifelhafte Art geehrt. Auf einem Jecken-Festwagen war der SPD-Politiker zu sehen, wie er mit Steuer-CDs jongliert. Die Düsseldorfer Landesregierung kauft diese Datenträger gerne und oft und vor allem, wenn viele Steuersünder an Rhein und Ruhr damit überführt werden können. Und das ist häufig der Fall. Warum eigentlich? Fragen wir mal nach in Köln auf der Straße.
Ist es denn so, dass die anderen Bundesländer auch diese Steuer-CDs gekauft haben?
Eine unangenehme Frage mit einer Gegenfrage beantworten, das macht immer Sinn. Dass NRW im Vergleich zu anderen Bundesländern so schlecht dasteht, also mit überdurchschnittlich vielen Steuerhinterziehern, das hört man hier nicht gerne. Vielleicht gucken die anderen ja nur nicht so genau hin.
Wahrscheinlich liegt's auch daran, dass man das gar nicht so wirklich eruiert, über alle Länder gesehen.
Ja, vielleicht sind die anderen gar nicht so interessiert an den Daten derer, die ihr Geld illegal ins Ausland schaffen. Harald Elster vom Verband der Steuerberater könnte wissen, was an dieser These dran ist.
Das ist definitiv eindeutig der Fall. Wir haben in Nordrhein-Westfalen eine Kultur, die im Kern unterstellt, aufgrund der vielen Menschen, die hier wohnen und leben, dass eben viele Gelder ins Ausland geschafft worden sind und diese Gelder eben nicht der deutschen Besteuerung unterworfen worden sind.
Besonders strenge Beamte in den Amtsstuben der Finanzverwaltung an Rhein und Ruhr beobachtet auch Sebastian Fiedler vom Bund Deutscher Kriminalbeamter.
Das ist ein offenes Geheimnis. Also südliche Bundesländer machen sicherlich nun mindestens zwischen den Zeilen Werbung damit, bei Betriebsprüfungen entweder nicht so genau hinzugucken oder überhaupt insgesamt weniger durchzuführen. In Nordrhein-Westfalen ist diesbezüglich sehr rührig, Gott sei Dank.
Und was sagen die Finanzbeamten selber? Manfred Lehmann weiß es. Er ist NRW-Chef der Deutschen Steuergewerkschaft.
Ja, die Unterschiede sind da und wir in Nordrhein-Westfalen sind da besonders konsequent. Das ist richtig und das ist gut so.
Doch das kann nicht alleine der Grund sein für die vielen Steuersünder. Denn um Abgaben hinterziehen zu können, muss man das Geld erstmal haben. Der Vorsitzende der gewerkschaftlich organisierten Finanzbeamten in NRW, Manfred Lehmann.
Wir sind das bevölkerungsreichste Bundesland mit einer der stärksten Wirtschaftszonen. Und das zieht natürlich auch Geld an und damit auch ein wenig die Steuergestaltung.
Aber was verführt dazu, Geld ins Ausland zu bringen, ganz gleich, ob legal oder illegal? Steuerberater Harald Elster meint es zu wissen.
Das hat im Regelfall etwas zu tun mit der Angst um das eigene Vermögen, um das eigene Geld. Die Deutschen haben im Kopf, dass in der Schweiz einfach das Geld sicherer ist. Jetzt nehme ich bewusst die Schweiz, sicherer ist als in der Bundesrepublik Deutschland. Luxemburg, Liechtenstein eher nicht, weil das ist vergleichbar mit uns. Aber in der Schweiz, die arbeiten anders mit dem Geld. Dort werde ich auch im Alter noch mein Geld also antreffen und sicher sein, dass ich damit also arbeiten kann. Das verführt eher dazu.
Sind wir hier besonders unehrlich, wenn es um die Steuer geht?
Keine Ahnung, will ich nicht hoffen. Wollen wir nicht hoffen, ne?
Aber bei der eigenen Steuererklärung, da mogelt doch so mancher mal, zumindest ein wenig, oder?
Ja, das nehme ich doch an. Aber das finde ich auch nicht übel. Ne, ein bisschen.
Und das klappt immer besser, weiß Manfred Lehmann von der Steuergewerkschaft. In den vergangenen Jahren wurden in NRW nach seinen Angaben 3000 Stellen in der Finanzverwaltung abgebaut, rund 10%.
Die fehlenden Personalzahlen führen schon dazu, dass die Kleinigkeiten nicht mehr aufgegriffen werden können und auch nicht mehr aufgegriffen werden sollen. Das heißt, die Mogeleien im Alltag, die gehen durch.
Sebastian Fiedler von der Kripo-Gewerkschaft durfte sich schon von einigen Steuerstraftätern deren Erklärungsversuche anhören.
Die Standardneutralisierungstechnik, so sagt man in der Kriminologie, das heißt die Ausreden auch sich selbst gegenüber der Täter, sind standardmäßig eigentlich die, dass nicht eingesehen wird, dass Steuern verschwendet werden in Deutschland und dass Deutschland ja selber schuld sei, weil das Steuersystem zu komplex ist.
Und was sagen die Menschen dazu in NRW? Eine Zufallsauswahl.
Gut, wenn Sie im Kleinen sagen, also ich bin statt 25 Kilometer 35 gefahren und betrüge dann das Finanzamt, ist natürlich auch nicht ehrlich. Aber so ein bisschen ist es ja nur ein Unterschied, ob ich sage, also ich schiebe da nach Liechtenstein so ein paar Millionen rüber. Oder ich sage halt eben, ich kriege mal vielleicht 200 oder 300 Euro von der Steuer mehr zurück, als mir gestattet ist, meine ich.
Uns Kleine bleibt da wohl kaum eine Chance, uns kriegen sie alle. Ich denke mal, auch reiche Leute, die haben auch eine andere Connection ins Ausland und sind anders verbunden und die haben die Möglichkeit halt eben dort auch ihr Geld zu parken. Und ich bin der Meinung, alle Länder drumherum, wo die bisher eine Steueroase gefunden haben, die sollten endlich mal mit uns zusammenarbeiten und die alle offenlegen. Das wäre gerecht.
Schleswig-Holstein. Dietrich Murhaupt.
Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold hat noch einmal ganz genau in die Bücher geschaut. Ende 2012 stellte sich die Lage im nördlichsten Bundesland wie folgt dar.
Es hat über 780 Selbstanzeigen gegeben. Circa 300 Millionen Euro an Einkommen und Vermögen wurden im Nachhinein angezeigt. Und wir rechnen damit, dass wir circa 130 Millionen Euro zusätzlich an Einnahmen haben.
Wer es ganz genau wissen will, der greift schnell mal zur Rechenmaschine. 130 Millionen Mehreinnahmen bei 780 Selbstanzeigen. Ja, das sind im Durchschnitt gut 167.000 Euro. Nachzuzahlende Steuern aufgrund einer Selbstanzeige im Zusammenhang mit den Steuer-CDs aus der Schweiz wohlgemerkt. Rein rechnerisch lässt das nur noch einen Schluss zu. Im Land zwischen den Meeren leben die richtig Reichen. Ausgerechnet Schleswig-Holstein, Volkes Stimme in der Fußgängerzone der Landeshauptstadt Kiel, reagiert einigermaßen überrascht auf diese Erkenntnis.
Warum so ausgerechnet Schleswig-Holstein? Erstmal glaube ich nicht, dass wir allzu viele Reiche haben, also habe ich nicht den Eindruck. Und zweitens auch nicht, dass die betrügerischer sind, also das glaube ich auch nicht.
Das überrascht mich. Ich dachte, dass andere reichere Länder wie Baden-Württemberg, Bayern mehr Leute haben, die viel Geld in die Schweiz bringen.
Hätte ich nicht gedacht. Denn eigentlich spricht man immer vom Nord-Süd-Gefälle, dass eigentlich im Süden eher die reichen Leute sitzen, hätte ich eher vermutet.
Schön und gut, aber die Zahlen der Finanzministerin sagen etwas anderes, nämlich die größten Steuerbetrüger sitzen in Schleswig-Holstein. Knapp 170.000 Euro an fälligen Nachzahlungen nach Selbstanzeigen sind nun mal Spitzenwert in Deutschland, da beißt die Maus keinen Faden ab. Irgendwie komisch, meint dazu auch Rainer Kersten vom Verband der Steuerzahler in Schleswig-Holstein.
Wenn man das Land Schleswig-Holstein kennt, dann ist es ja nun nicht als Wohnsitz von Superreichen bekannt. Zum anderen ist ja auch aus anderen Statistiken her hinreichend deutlich, dass eigentlich das Steueraufkommen pro Kopf in Schleswig-Holstein weit unterdurchschnittlich ist im westdeutschen Landesvergleich. Also insofern verwundert es schon, dass jetzt gerade bei den Selbstanzeigen besonders hohe Beträge herauskommen.
Wer sind die bisher unbekannten Reichen, die es ja rein statistisch offensichtlich gibt? Und wo leben sie?
Das sind die reichen Dithmarscher Bauern bestimmt. Ich vermute, da sitzen sie alle.
Dithmarschen, die berühmte Kohlanbauregion an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste. Bauernland seit Urzeiten. So manch einem Hof in Dithmarschen sieht man es an, dass sich mit Landwirtschaft gutes Geld verdienen lässt.
Ja, möglich. Ich kenne sehr viele tüchtige Landwirte, die aber sicherlich ihr Geld nicht ins Ausland bringen. Das glaube ich nicht.
Rainer Kersten vom Steuerzahlerbund.
Selbstverständlich gibt es im Umland von Hamburg Bereiche, die einfach von dem Wirtschaftsboom in Hamburg profitieren. Hamburg hat das höchste Pro-Kopf-Steueraufkommen in Deutschland. Von daher ist also durchaus denkbar, dass der ein oder andere seinen Wohnsitz in Schleswig-Holstein angemeldet hat. Es gibt auch einige andere Wohnsitze in Schleswig-Holstein, die durchaus beliebt sind bei guten Einkommensbeziehern.
Stimmt, Sylt zum Beispiel, die Insel der Schönen und Reichen. Da hätte man ja auch gleich drauf kommen können.
Das dachte ich auch gerade.
Da muss doch irgendwie ein Zusammenhang zu den hohen Einnahmen aus den Selbstanzeigen existieren. Und der existiert auch, bestätigt uns Wolfgang Kubicki. Der Chef der FDP-Fraktion im Schleswig-Holsteinischen Landtag, Anwalt und als solcher auch mit vielen Steuerverfahren beschäftigt. Der Mann sollte also wissen, wovon er spricht.
Bei den Selbstanzeigen ist das so, dass diejenigen, die Vermögenswerte angehäuft haben und dann umgezogen sind, beispielsweise jetzt in Sylt wohnen und zum Schluss ihres Lebens nochmal reinen Tisch machen wollen oder jedenfalls die nervliche Belastung nicht mehr wollen, dann auch über 10 Jahre hinweg nachversteuert werden. Das ist ein erheblicher Betrag und da kann man sagen, liegt Schleswig-Holstein im Durchschnitt der Nacherklärungen an der Spitze, aber das liegt nicht daran, dass bei uns relativ viele Leute hinterziehen, sondern dass eben vermögende Menschen ab einem gewissen Alter sich auch in Schleswig-Holstein niedergelassen haben und deshalb hier dann veranlagt werden.
Klingt eigentlich ganz logisch und als Erklärungsversuch geradezu verlockend, passt aber leider so gar nicht zu den Zahlen, die das Finanzministerium in Kiel veröffentlicht hat. Die belegen ganz klar, der Geldsegen aus Selbstanzeigen von Steuerbetrügern stammt nicht von Sylt. Die Spur des Geldes lässt sich auch nicht an irgendeinen anderen Ort in Schleswig-Holstein verfolgen, betont Ministerin Heinold.
In Schleswig-Holstein gibt es keine Datenlage, die konzentriert auf einen Ort hinweist. Es gibt auch keinen Sylt-Effekt, sondern im ganzen Land verteilt gibt es diese Selbstanzeigen.
Eben nicht ganz so viele wie in anderen Bundesländern, dafür aber wesentlich einträglichere. Und das, so die Ministerin weiter, sei wieder mal ein Hinweis auf eine ganz besondere Charaktereigenschaft der Norddeutschen.
Ja, wir scheinen ein ehrlicher Menschenschlag hier oben zu sein im Norden. Es gibt weniger Steuerhinterziehung scheinbar, aber wenn die Menschen sich anzeigen, dann legen sie auch alles auf den Tisch, machen rein Tisch.
Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Klaus-Stefan Rehfeld.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 394. Die Prignitz liegt im Nordwesten des Landes Brandenburg an der Grenze zu Mecklenburg. Die größten Städte sind Wittenberge und Wittstock. Freienstein liegt 50 Kilometer nordöstlich von Littenberge, 15 Kilometer nordwestlich von Wittstock. Das ist ein kleiner Ort mit etwa 950 Einwohnern in der Nähe von der Autobahn Berlin-Hamburg, war eine selbstständige Kleinstadt, gehört aber seit 2003 zu Wittstock. Die Stadt wurde zu Anfang des 13. Jahrhunderts gegründet, um die Grenze zu Mecklenburg zu verteidigen. In heute noch vorhandenen Urkunden wurde sie 1263 zum ersten Mal erwähnt, war da aber schon 50 oder 60 Jahre alt. Von dieser 800 Jahre alten Stadt, der Altstadt der heutigen Stadt, ist aber fast nichts mehr zu sehen. Sie wurde bei Angriffen aus Mecklenburg zerstört und nicht an der gleichen Stelle wieder aufgebaut, sondern in die Dosseniederung verlegt, weil sie auf der höher gelegenen Fläche zu schwer zu verteidigen war. 1287 wurde beschlossen, das alte Stadtgebiet wieder zu Ackerland zu machen, und man bezeichnete dieses Gebiet zwar noch als Altstadt, kümmerte sich aber nicht mehr darum. Mehr als 700 Jahre blieb die alte Stadt in der Erde verborgen. Herr Schenk war während seines Studiums Ende 1999 mit Bekannten zusammen in der Prignitz unterwegs, und da sind sie auch mal nach Freienstein gefahren, weil einer von ihnen gehört hatte, dass es da eine mittelalterliche Stadtanlage gibt. Die liege aber unter der Erde und an der Oberfläche sehe man nichts davon. Um Diplom-Ingenieur zu werden, brauchte er ein Thema für die Examensarbeit. Da stand er dann im Winter auf einer Fläche, die ihm neben der Stadtanlage des heutigen Freienstein mit seinem dörflichen Charakter riesengroß vorkam. Da wurde ihm klar, dass die Stadt, auf die er nun von einer leichten Anhöhe hinübersah, ursprünglich viel größer gewesen ist, und fing mit ein paar anderen Studenten an, dort zu graben. Dabei stießen sie auf einem Gelände von etwa 25 Hektar hier und da auf alte Kellerreste und allmählich entwickelte sich bei ihnen eine Vorstellung davon, was für eine Stadt das im 13. Jahrhundert gewesen ist, die dann im Ackerboden versunken ist. Sie musste genauso groß gewesen sein wie Wittstock. Als Herr Schenk 2001 mal wieder da war, hatte der Bauer den Acker gerade mal wieder tief gepflügt, und als er da über das Feld ging, entdeckte er große Mengen von Feldsteinen, die beim Pflügen an die Oberfläche gekommen waren. Worum es sich dabei handelte, haben sie erst im nächsten Jahr begriffen, als sie da zu graben angefangen haben und ein paar kleine Probebohrungen gemacht haben. Da stießen sie schon in 25 Zentimetern Tiefe auf eine gepflasterte Straße, über der schon 700 Jahre lang gepflügt worden war. Freienstein ist der seltene Fall einer vollständig erhaltenen, untergegangenen Stadt. Aber während von Pompeji auch noch die Häuser als Ruinen stehen, findet man hier nur noch Reste von Brunnen und gepflasterten Straßen und die Grundmauern von Fachwerkhäusern und einer Burg. Die Holzhäuser, die da wohl mal an den Straßen gestanden haben müssen, und die Burg muss man sich vorstellen. Man sieht aber klar und deutlich, dass das keine Siedlung war, die irgendwie angelegt wurde und dann nach und nach immer größer geworden ist, sondern man kann nachvollziehen, wie die Stadt ganz planmäßig angelegt worden ist. Deshalb hat man hier ein gutes Beispiel für Stadtplanung im 13. Jahrhundert. Aus der Schule, die vor 4 Jahren geschlossen werden musste, ist ein Museum geworden, und da ist nun auch das Besucherzentrum, in dem man die Eintrittskarten bekommt, um sich die Ausgrabungen anzusehen. Da sieht man, wo die Burg war, wie die Straßen verliefen und wo der Marktplatz war, aber von der Kirche, die es da ja auch gegeben haben muss, hat man noch keine Überreste gefunden. Allmählich entsteht da ein archäologischer Park. Von einem größeren Haus ist da schon der Keller zu sehen. Die ausgegrabenen Kellerwände sind aus Feldsteinen. Wer so einen großen Keller hatte, hatte große Vorräte, muss also ziemlich reich gewesen sein. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 394. Danke